In unserer Serie durch das erste Samuel-Buch befinden wir uns im 25. Kapitel. Und wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal haben wir über einen Mann gesprochen, der hieß Nabal. Nabal der Tor. Das ist die unrühmliche Bedeutung seines Namens. Narr, Tor. Seine Frau heißt Abigail. Das bedeutet so viel wie: Mein Vater ist fröhlich. Oder die Freude des Vaters. Ich kenne einen Pastor, dessen jüngste Tochter heißt Abigail. Und als er nach einer längeren Dienstreise einmal fröhlich von seiner Tochter begrüßt wird, als er nach Hause kam und sie ihn umarmte, da jauchzte er und jubelte laut vor Freude. Und da kam dann seine Frau ins Zimmer und sagte: Ja, ja, Abigail. Des Vaters Freude, der Mutter Arbeit. Abigail, des Vaters Freude, diese Frau hier in 1. Samuel, sie ist eine Frau, die es verdient, gepriesen zu werden. Eine löbliche Frau. Und wir wollen uns einmal genauer anschauen, was wir hier über sie erfahren. Erstens, die Frau Abigail. Wir lesen in 1. Samuel 25 die Verse 14 bis 22. Aber einer von den Leuten berichtete der Abigail, der Frau Nabals: Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn zu grüßen. Aber er hat sie angeschrien. Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Wir sind nicht belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst, alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Feld waren. Sie sind eine Mauer um uns her gewesen, bei Nacht und bei Tag, all die Tage, die wir in ihrer Nähe waren und die Schafe weideten. Und nun erkenne und sieh, was du tun kannst. Denn das Unglück ist gewiss über unseren Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen. Und er ist ein so bösartiger Mensch, dass man nicht mit ihm reden kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 bereitete Schafe, 5 Maß Röstkörner, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sagte zu ihrem Knecht: Geht vor mir her. Siehe, ich komme hinter euch her. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabritt, siehe, da kam David und seine Männer ihr entgegen, so dass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht: Fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehört, so dass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte, und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So tue Gott den Feinden Davids, und so füge er hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, der männlich ist. Abigail, die Frau Abigail, sie ist vertrauensvoll und verständig. Abigail war die Frau Nabals, ein reicher Viehbesitzer, und damit war auch sie Herrin über den Haushalt von vielen Dienern. Doch sie war nicht herrisch, nicht exzentrisch, nicht ausfahrend, wie ihr törichter Ehemann. In Zeiten der Not, in Zeiten drohender Gefahr, kommt ein Diener zu ihr. David, er hatte Nabal um ein bisschen Verpflegung gebeten. Sie waren auf der Flucht. Und das war nicht unbegründet, denn David und seine Männer, sie hatten Nabal gedient, dass sie die Hirten beschützt haben. Und der Reichtum Nabals, er geht auch ein Stück weit zurück auf diese Hilfe von David und seinen Männern. Doch Nabal, er hat sie streng abgefahren und hat ihnen nichts zukommen lassen. Und dieser Diener, er merkt, hier ist Gefahr in der Luft. Hier, das kann wirklich zu einer Not werden. Also geht er zu Abigail. Das ist bemerkenswert. Er weiß, es ist das Beste, wenn ich es der Frau Abigail erzähle. Sie versteht die Situation. Sie wird weisen Rat wissen. Mit Abigail konnten selbst die Diener ernsthaft reden. Sie war nicht abgehoben. Sie war nicht arrogant. Sie war auch nicht desinteressiert. Sie kümmerte sich nicht nur irgendwie um neue Kleider und ihren Schmuck. Nein, sie war interessiert an den Nöten und Belangen der Menschen. Und die Diener, sie wussten, bei Abigail, da können wir Rat suchen. Ihr können wir die Not schildern. Und so wendet sich der Diener zu ihr und sie hört seine Rede. Und sie nimmt die Sache vertrauensvoll in die Hand. Sie ist vertrauensvoll und verständig. Martin Luther erlernte ja durch seine Katharina auch eine verständige Frau wertschätzen. Und Katharina von Bora, sie war in vielem ein bisschen ähnlich wie die Abigail. Sie wusste den ganzen Haushalt gut und weise zu managen. Luther nannte sie liebevoll mein Herr Käthe, weil sie alles so trefflich organisierte. Und er sagte einmal, ein bisschen mit Schmunzeln, in häuslichen Dingen füge ich mich Käthe, im Übrigen regiere mich der Heilige Geist. Es zeigt aber, er hatte Vertrauen zu seiner Frau. Er wusste, das, was sie tut im Haushalt, das ist gut und geordnet. Sie ist verständig. Abigail, sie war vertrauensvoll und verständig. Eine schöne Eigenschaft einer Frau. Aber sie ist auch liebevoll und freigebig. Sie hört erst von diesem Diener, von dieser Unfreundlichkeit und der Ungerechtigkeit, die Nabal, ihr Mann, dem David und seinen Männern angetan hat. Sie hatte nicht bemerkt, als die Diener von David kamen, aber jetzt hört sie von ihrem Diener, was da für ein Unrecht geschehen ist. Und sie beschließt sofort, dankbare Liebe zu zeigen. Ganz automatisch, das, was sie tun kann, ist, sie sammelt alle Lebensmittel zusammen und sie sagt, oh nein, David und seine Männer, sie verdienen diesen Dank- und Liebesbeweis. Sie hat ein Rechtsverständnis. Dieser Diener, er bestätigt das, was die Knechte Davids gesagt haben. Ja, die waren uns wirklich eine Hilfe. Und es geht Abigail nicht darum, den Reichtum irgendwie nur zu horten, sondern sie denkt, natürlich müssen wir denen was geben. Wie kann es sein, dass Nabal die so einfach abgewimmelt hat, so angeschrien hat? Also ohne zu zögern, bringt sie Vorräte zusammen als Geschenk für David und seine Männer. Sie bringt Brot und Fleisch und Körner und Kuchen zu David und seinen Männern heraus. Anders als ihr Mann Nabal war Abigail liebevoll und freigebig. Aber sie war auch ernüchtert und enttäuscht. Auch das lesen wir hier aus diesen Texten heraus. Abigail, sie ist eine so tugendhafte und gute Frau in dem, was hier beschrieben wird von ihr. Doch in ihrer Beziehung mit ihrem Mann hatte sie große Mühe. In der Ehe mit ihrem Mann, da war sie offensichtlich sehr ernüchtert und enttäuscht. Zu Beginn des Kapitels in Vers 3, da heißt es, der Name des Mannes aber war Nabal und der Name seiner Frau Abigail. Sie war eine Frau von klarem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und er war ein Kalebiter. Diese kluge und schöne Frau Abigail, sie ist verheiratet mit einem reichen, aber einem harten und boshaften Mann. Vielleicht sahen ihre Eltern mehr auf das Geld als auf den Charakter. Ja, Abigail war versorgt. Sie musste nicht hungern, sie musste nicht dürsten. Doch sie litt unter einem törichten, unter einem boshaften Mann mit schlechten Manieren und einem bösen Charakter. Und man kann sich nur vorstellen, was die Abigail ertragen musste. Wir wissen nicht, wie lange sie mit Nabal verheiratet war. Aber wir können allein aus diesen wenigen Worten schon ersehen, das war keine glückliche Ehe. Das war kein leichtes Los, das Abigail hatte. Und interessant ist, bei all diesen Lebensmitteln, die sie David und den Männern herausgibt, bei den Hunderten von Broten und Kuchen. Sie gibt nur 2 Schläuche Wein mit. Scheinbar weiß sie, dass man Männern nicht zu viel davon geben sollte. Das sticht fast so ein bisschen heraus, ja, bei Hunderte von Broten und Kuchen, aber 2 Schläuche Wein. Ihr Mann ist ein trauriges Beispiel dafür, der gerne mal zu viel trank. Und selbst die Diener wissen, und es kommt hier in unserem Text vor, er ist ein so bösartiger Mensch, dieser Nabal, dass man nicht mit ihm reden kann. Wenn er sich auf etwas festgesetzt hat, dann ist er so fanatisch, so stur, dass man überhaupt nicht mehr vernünftig mit ihm reden kann. Ganz im Gegenteil zu Abigail, dem sich dieser Diener ganz vertrauensvoll zuwenden kann. Aber Nabal, er war ein Mann, mit dem konnte man nicht reden. Abigail, diese kluge Frau, sie ist gebunden an einen Mann, mit dem man nicht reden kann, der nicht hören will, der nicht schätzt, was für eine gute Frau er hat. Und das ist enttäuschend. Das muss frustrierend und verletzend gewesen sein. Und Abigail, sie entschließt sich zu einer gewagten Aktion. Es heißt, ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon. Sie bringt all diese Lebensmittel, all diese Nahrung, all diese Geschenke, bringt sie zu David und seinen Männern, aber sie sagt Nabal nichts davon. Sie handelt, ohne es ihm zu sagen. Doch interessanterweise rettet sie damit das ganze Haus Nabals. Sie tut es nicht, um ihn zu schaden, um ihn zu hintergehen. Sie weiß, das ist das letzte Mittel. Das ist der letzte Ausweg. Das ist diese eine große Ausnahme, die ich gehen muss, um Nabal und sein ganzes Haus vor der großen Gefahr, vor dem Tod zu retten. Abigail bringt David und seinen Männern das, was Nabal und sein Haus dem David eigentlich schuldig waren, für seine Hilfe. Und David, er war schon drauf und dran, ins Lager zu marschieren und alles zu vernichten. Die Frau Abigail, sie kommt für die noch anstehende Schuld auf und rettet so das ganze Haus vor dem Tod. Und seht ihr, darin ist sie ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Er ist an unsere Stelle getreten. Zu einer Zeit, als wir noch so böse waren, dass man nicht mit uns reden konnte. Er hat auch die Gerechtigkeit und den Gehorsam erbracht, die wir Menschen vor Gott schuldig geblieben sind. Und hierin ist die Frau Abigail ein Vorbild auf Christus, ein Vorbild auf diese Hingabe, auf diese Liebe, auf dieses Recht, dass wir schuldig waren. Wir sehen aber auch zweitens die Klugheit Abigails. Und hier lesen wir von Vers 23 bis 35. Als Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal, denn wie sein Name, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und alle, die meinen Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten gegeben werde, die in Gefolge meines Herrn ziehen. Vergib doch deiner Magd die Anmaßung. Denn sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Und möge dein Leben lang nicht Böses an dir gefunden werden. Und ist ein Mensch aufgestanden, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, so wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so denke an deine Magd. Und David sagte zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat, und gepriesen sei deine Klugheit, und gepriesen seist du, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärest, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr, zieh hin, in Frieden, hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Angesicht wird wieder aufgerichtet. Abigail, sie ist eine sehr kluge Frau. Und diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ich glaube, der gehört zu den Abschnitten der klügsten Reden von Frauen in der ganzen Bibel. Abigail, sie hat solch eine wunderbare Erkenntnis, so eine Weisheit. Und das Ganze, weil sie eine niedrige Meinung von sich selbst hat. Schaut einmal, hier in Vers 23. Als Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder. Ganz demütig. Sie fiel ihm zu Füßen. Sie, diese Herrin, sie macht sich ganz klein. Vor diesem David, der ein herumstreunender Flüchtling war zu dieser Zeit. Und sie hat solch eine Demut, dass sie bereit ist, sich sogar mit der Schuld ihres Mannes zu solidarisieren. Sie sagt, hier in Vers 24, auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Die Schuld ihres Mannes, von der sie bezeugt, sie gar nichts wusste, sie nimmt sie auf sich. Sie hat eine niedrige Meinung von sich selbst. Sie stellt sich zu den Geringen. Aber sie hat eine hohe Meinung von Gottes Kraft. Und das entfaltet ihre große Überzeugungskraft und geistliche Weisheit, die auch auf David großen Eindruck macht. Sie spricht hier von der Vorsehung Gottes. Vers 26. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Was sie sagt ist, erkennst du nicht, ich komme dir entgegen. Ich bringe dir das, was Nabal dir eigentlich schuldete. Aber schau nicht mich an. Siehst du nicht darin die Vorsehung Gottes, dass er dir hilft, dass er hier mich gebraucht in deinem Leben, um dich zu weisen, um dich zu bewahren, um dich zu führen. Sie richtet Davids Blick auf Gott und sein Handeln aus, während sie hier vor ihm kniet. Sie zeigt nicht auf sich und sagt, seh doch einmal, wie viel Gutes ich dir tue. Nein, schau doch, was Gott hier gerade in deinem Leben tut. Und sie spricht auch von dem Lohn Gottes. Hier heißt es, in Vers 28, denn sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen. weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. David, richte deine Augen auf den Lohn Gottes, nicht auf den Reichtum Nabals. Schau doch einmal. Gott ist fähig, dir ein Haus zu bauen. Noch ziehst du umher in irgendwelchen Zelten oder sogar ganz unter freiem Himmel und hast nichts, wo du dein Haupt hinlegen kannst. Aber schau und bedenke, Gott ist fähig, dir ein Haus zu bauen. Vergiss das nicht. Du kämpfst an seiner Seite. Du kämpfst für die richtige Sache. Vertrau darauf, dass Gott auch fähig ist, dich zu belohnen in rechter Weise. Dass es nicht vergebens ist, das Richtige zu tun. Und sie spricht von der Bewahrung Gottes. Hier heißt es, und möge dein Leben lang nicht Böses an dir gefunden werden, und ist ein Mensch aufgestanden, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. David, du erlebst Feindschaft. Du erlebst Not, Hunger, Gefahren. Aber schau doch, Gott ist fähig, dich zu bewahren. Und ich bete mit dafür, dass er dich bewahrt in diesem Bündel der Lebendigen. Du bist in Gottes Hand. Du bist wie in so einem Gefäß in Gottes Hand, in seinem Bündel. Du wirst nicht herausfallen. Vertraue auf seine starke Hand. Vertraue auf seine bewahrende Kraft. Und vor allem, vertraue auch darauf, dass er dich rächen kann. Oh, eine wichtige Lektion. Hier heißt es, aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuderpfanne. Ja, David, weißt du, Gott wirkt in deinem Leben. Gott handelt in deinem Leben. Er kann dich bewahren, er kann dich belohnen und vertraue darauf, er kann dich auch rächen, wenn dir Ungerecht geschieht. Er kann deine Feinde fortschleudern. Aber, und das ist ein weiterer Punkt ihrer Weisheit, sie hat ein tiefes Verständnis von der Gemeinschaft mit Gott, von dem Leben mit Gott. Diesem Gott, der wirksam ist, der kräftig hineingreift ins Leben. Sie weiß um den Wert von Heiligung. Sie spricht doch hier. Und möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden. Am Ende von Vers 28. David, weißt du eigentlich, wie wertvoll es ist, der Heiligung nachzugehen? Wie wertvoll es ist, sich vor dem Bösen zu bewahren und dem Guten nachzufolgen. Das wünsche ich dir. Hast du das vor Augen, dass das deine Gemeinschaft mit Gott prägt, dass nichts Böses an dir gefunden wird? Und wie kann man sich denn bewahren vor dem Bösen? Sie erinnert ihn an das Wort Gottes. Vers 30, und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt. Wir hatten es jetzt schon mehrfach in Davids Leben, ist euch das aufgefallen? Wie häufig David daran erinnert wird, Gott hat dir eine Zusage gemacht. Gott hat sein Wort dir gegenüber ausgesprochen. David, erinnere dich daran. Und hier auch Abigail, sie stimmt in diesen Chor der gläubigen Tröster mit hinein und sagt, Gott wird das ausführen, was er dir zugesagt hat. David, du bist vielleicht in einer Situation großer Anfechtung, großem Zorn, aber erinnere dich daran, Gott selbst wird sein Wort wahrmachen in deinem Leben. Und darum strebe nach Heiligung. Darum fördere das Gute. Falle nicht auf einen verkehrten Weg. und sie kennt den Wert eines reinen Gewissens. Sie sagt, erinnere dich an all das, was er dir zugesagt hat, dich zum Fürsten über Israel zu bestellen. So wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Sie weiß, wie schmerzhaft es sein kann, wenn man, anstatt auf Gott zu warten, voreilig versucht, sich selbst zu helfen. Was das für ein schlechtes Gewissen hervorbringt, für eine Schuld mit sich bringt. Und sie sagt, David, ich denke daran, jetzt hast du die Möglichkeit, dass du bewahrt wirst. Gott wird sein Wort an dir erfüllen. Gott wird all den Segen kommen lassen, den er dir zugesagt hat. Aber jetzt achte darauf, dass du nicht in Torheit dein Gewissen befleckst. Dass du nicht in Torheit Schuld auf dich häufst. In deiner eigenen Weisheit, in deiner eigenen Kraft. Bewahre jetzt, gerade jetzt, ein reines Gewissen. Und du wirst den Lohn Gottes noch viel mehr genießen. Du wirst die Gemeinschaft mit Gott noch viel reichlicher erleben. Ich finde es erstaunlich, in was für einer Art und Weise, wie dicht hier ihre Argumentation ist und wie sie auf Gott und sein Handeln hinweist. Wie gut sie versteht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und die Wirkung ihrer Klugheit erkennt David. Er sagt, gepriesen sei der Herr. Er lobt Gott für diese Situation. Oh, es ist als wäre ihm ein Engel begegnet, der ihn bewahrt hat. Gelobt sei Gott. Ja, Gott hat tatsächlich in seiner Vorsehung hier gewirkt. Und David lobt auch die Mittel, die Gott gebraucht hat. Gepriesen sei deine Klugheit, Abigail. Gepriesen seist du selbst. Du bist eine Frau zu preisen. Du hast dich von Gott gebrauchen lassen zum Guten. Gepriesen sei deine Klugheit. Und David weiß, Abigail hat ihm vor großem Unrecht, vor großer Schuld bewahrt. Er war drauf und dran. Seine Männer haben schon das Schwert gezückt. Er war drauf und dran, alles Männliche im Haus Nabals zu töten. Und wenn ihr mal die Fußnoten lest, könnt ihr auch ein bisschen einen Ausdruck finden, wie aufgeregt und wie erzürnt David war, sodass er auch eine ziemlich harsche Sprache hier verwendet. Abigail hat durch ihre Klugheit Sünde verhindert. David, ihm wurde Unrecht angetan. Ihm wurde Böses für Gutes vergolten. Aber er war drauf und dran jetzt, auf das Böse auch wiederum mit Bösem zu reagieren. Doch Abigail mit ihrer Weisheit stellt sich ihm entgegen und zeigt auf Gott hin. Führt hin in die Gemeinschaft mit Gott, führt hin zur Heiligung. Und auch darin ist Abigail ein Vorbild auf Christus. Christus ist auferstanden und er wirkt durch seinen Geist in den Gläubigen, sodass uns nicht nur die Sündenschuld vergeben ist, sondern dass wir auch lernen, in Heiligung zu wandeln, lernen, das Gute zu lieben und das Böse zu hassen. Wir sollen lernen, das Böse mit Gutem zu überwinden. Lernen, Gott und seine Gerechtigkeit zu suchen und die Sünde zu meiden. Das ist wahre Weisheit. Weisheit von oben. Und die finden wir bei Christus und seinem Geist. Und wir sehen hier, es ist der Geist Gottes, der uns auch in die Gemeinschaft mit Gott hinführt, der uns hinweist auf sein Wirken, hinweist auf sein Wort, hinweist und stärkt zur Heiligung, auf dass wir nicht in der Sünde leben und wandeln. Und ein letzter Punkt noch, der Lohn Abigails. Hier lesen wir die Verse 35 bis zum Ende. Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr, zieh in Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Angesicht wieder aufgerichtet. Und als Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl in seinem Haus, wie das Mahl eines Königs zubereitet. Und sein Herz war guter Dinge und er war über die Maßen betrunken. Und sie berichtete ihm nichts, weder wenig noch viel, bis der Morgen hell wurde. Und es geschah am Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war, berichtete ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seiner Brust, und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach ungefähr 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, so dass er starb. Und als David hörte, dass Nabal gestorben sei, sagte er, gepriesen sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht von einer bösen Tat abgehalten hat. Die böse Tat Nabals hat der Herr auf seinen eigenen Kopf zurückfallen lassen. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und die Knechte Davids kamen zu Abigail nach Karmel und redeten mit ihr. David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf, beugte sich nieder, das Gesicht zur Erde und sagte, siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel, und ihre 5 Mägde folgten ihr, und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Und David hatte auch Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen. So wurden beide seine Frauen. Saul aber hatte seine Tochter Michal, die Frau Davids, Palti, dem Sohn des Laish aus Galim, gegeben. Wir erfahren hier, dass Abigail befreit wird. Und es ist interessant, Abigail, sie tut genau das, was sie David rät. Sie folgt ihrem eigenen klugen Rat. Und in ihrer Situation war das alles andere als einfach. Ich glaube, sie wünschte sich den Tod von Nabal. Ich glaube, sie hat so viel gelitten, so viel mitgemacht, so viel an Schmerzen und an Erniedrigung erlebt durch ihren bösen Mann, dass sie sich wünschte, von ihm loszukommen. Und seht ihr, sie hatte hier eine ganz gute Chance. Sie hört, Nabal hat David und seine Diener schlecht behandelt. Oh, eine perfekte Situation, oder? Jetzt wird Nabal alles Männliche töten, wird David alles Männliche töten, Nabal und sein ganzes Haus, und Abigail ist frei. Ohne, dass sie selber Schuld an ihren Händen hat. Aber das macht Abigail gar nicht. Sie rettet ihrem Mann sogar das Leben, indem sie die Lebensmittel zu David gibt. Indem sie David auch vor Blutschuld, vor einer bösen Tat hindert. Und man könnte meinen, aber Abigail, das war doch zu deinem eigenen Schaden. Wie willst du denn jetzt von Nabal loskommen? Wie konntest du denn noch den retten, der dir solch ein schlechtes Leben bereitet? Sie hat David darauf hingewiesen, Gott ist wirksam. Gott ist fähig, dich zu rächen. Darum tu nicht in deiner eigenen Kraft. Und genau das erlebt sie. Genau das erlebt sie. Sie missbraucht David nicht zu ihren Gunsten. Sie gebraucht ihn nicht oder stärkt ihn nicht noch dazu, ihre eigene Situation zu verbessern, sie zu rächen für die Schuld, die Nabal ihr angetan hat. Nein, Sie vertraut auf Gottes Wirken. Sie rettet Nabals Leben. Sie kehrt zurück. Sie macht ihrer Heimlichtuerei ein Ende. Sie sagt Nabal alles. Und in dem Moment rächt Gott sie und schlägt Nabal. Und innerhalb von 10 Tagen ist er tot. Gott hat sie gerecht. Gott hat sie befreit. Gott hat hier ihre Not umgekehrt, hat ihr Angesicht wieder erhoben. Und das ohne, dass sie selber schuldig wurde, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben muss. Nein, Gott hat sie bewahrt vor Sünde, indem sie ihm gehorsam blieb. Und Gott hat sie gerecht und sie aufgerichtet, sie befreit. Und sie erlebt eine Belohnung. Sie sprach zu David von einer Belohnung. Gott wird dir ein Haus bauen. Gott wird dich segnen. Und genau das erfährt sie jetzt auch hier in ihrem eigenen Leben. David hält um ihre Hand an. David sagt, ich möchte, dass du in mein Haus kommst. Ich möchte, dass du mit mir zusammen wohnst. Ich habe erkannt, du bist solch eine kluge und weise Frau. Ich möchte dich an meiner Seite haben. Du sollst all das, was Gott mir versprochen hat, wovon du weißt, du sollst es mit mir teilen. Nun, für den Augenblick verliert Abigail an Reichtum, aber sie gewinnt Ehre. Und für den Augenblick verliert sie sicherlich einige Diener, aber sie gewinnt Glaubensgeschwister. Für den Augenblick verliert sie Bequemlichkeit. Sie ist bereit, die Füße der Knechte Davids zu waschen, aber sie gewinnt David, den Gesalbten, den verheißenen König. Sie hat jemanden, mit dem sie reden kann. Jemanden, der zumindest noch nicht reich an Gütern ist, aber reich an Glauben und Liebe und Erkenntnis. Nun, es war ein Lohn, den Abigail bekommen hat. Ein Lohn für ihre Treue, für ihre Glaubenshaltung. Wie wunderbar, tugendhaft sie sich an dem gehalten hat, was sie auch David geraten hat. Gott hat sie befreit und Gott hat sie belohnt. Nun, mit David hat sie dennoch einen sündigen Mann gewonnen. Wir sehen hier in den letzten Versen, Abigail war nicht die einzige Frau. Und in den kommenden Kapiteln werden wir sehen, wie das auch so einiges an Not noch mit sich brachte. Aber selbst dieser sündige Mann David, er war besser als Nabal. Und vielleicht hat Abigails Klugheit David noch vor vielen weiteren Fehlern bewahrt in der Vorsehung Gottes. Aber wir sehen hier, Gott hat Abigail emporgehoben. Er hat sie belohnt. Er hat sie befreit und gerettet und ihr Angesicht emporgehoben. Und hierin ist Abigail ein Vorbild, dem wir folgen können. Räche dich nicht selbst. Sündige nicht, weil du das Gefühl hast, du wurdest ja auch unrecht behandelt. Und das betrifft auch die Ehe. Meine Frau behandelt mich nicht so, wie sie mich behandeln sollte, also behandle ich sie auch nicht so, wie ich sie behandeln sollte. Mein Mann, er respektiert mich nicht. Er liebt mich nicht so, wie die Bibel sagt, er mich lieben soll. Also verachte ich ihn auch. Rede schlechte Dinge über ihn. Nein. Tue es wie Abigail. Wirf dich dem König zu Füßen. Und der Herr möge schenken, dass unsere Ehen hier in der Gemeinde leuchtende Beispiele werden von einem Frieden, von einer
von einem Lohn Gottes.
Aber es gibt in unserer Zeit und in dieser Welt Situationen, wo die Versuchung so groß ist. Sollte ich mir selbst helfen? Sollte ich mich aus dieser Situation besser selbst befreien? Mir wird hier Unrecht angetan. Sollte ich nicht auch Unrecht tun, um mir selbst ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu verschaffen? Die Bibel sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, Römer 12, Vers 19. Christus verspricht in seinem Wort, vertraut auf mich, ich bin fähig, euch einen vollkommenen Lohn zu geben. Wer an Jesus glaubt, der gehört zur Gemeinde, zu der geliebten Braut, die er nährt und die er pflegt und die er heiligt. Und manchmal gibt es Phasen, die sind schwer zu ertragen. Manchmal gibt es Phasen, die sind unbequem. Und doch, lasst uns von der Weisheit Abigails lernen. Wenn wir Gott folgen, die Gemeinschaft mit Gott suchen, wird er uns zur rechten Zeit auch den Lohn geben. Wird er uns rechtfertigen vor den Menschen und vor Gott. Wird er uns hineinführen ins Himmelreich. Auch wenn in diesem Leben noch so mancher Dienst unbequem ist, so manche niedrige Aufgabe ansteht, vom Füße waschen, hat auch unser Herr Jesus Christus gesprochen und ein Vorbild gegeben. Doch Christus ist es, der hineinführt in das Himmelreich, in den ewigen Lohn, wenn er spricht, du guter und treuer Knecht, geh hinein in die Freude deines Herrn. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich des Vaters Freude, das heißt Abigail. Ewige Freude beim Vater, das verspricht uns Christus. Wenn wir uns ihm zu Füßen werfen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auf seine Kraft, auf seine Macht, auf seinen Lohn vertrauen. Und dazu helfe uns Gott. Amen.